Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Kryptowährungen und Digital Asset Verstehen mit 21 Treasury. Mein Name ist Felix Hosse, ich bin der Head of Product von 21 Treasury und ich freue mich unglaublich, Oliver Shantin, von CEO von Basenote, heute als ersten Gast bei uns zu begrüßen zu dürfen.
Hi Felix, freut mich auf jeden Fall, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
Ja, cool, dass es geklappt hat. Unser Podcast richtet sich an Unternehmen, aber auch an private Anleger, die einfach noch gewisse Berührungsängste haben bezüglich ihrer Investments in Cryptocurrencies oder in Digital Assets, die noch nicht ganz verstanden haben, was ist eigentlich ein Digital Asset und sich in dem ganzen Wald von Informationen nicht unbedingt zurechtfinden. Von daher, ich habe deine Arbeit auch schon länger verfolgt. Ich denke, dass du sehr qualifiziert bist, uns auf jeden Fall einen kleinen Überblick zu geben. Aber erst einmal fangen wir mit den ganz Basic-Fragen an. Wer bist du? Was macht Basenote? Stell dich mal kurz vor.
Ja, gerne. Also ich bin der Oliver und ich habe eigentlich gar keinen IT-Hintergrund, sondern ich habe Ingenieurwissenschaften studiert, also Wirtschaftsingenieurwesen, um genau zu sein, mit dem Schwerpunkt Produktentwicklung, also eher so Sachen zum Anfassen. Ich war auch immer eins dieser Kinder in der Schule, was so Physik ganz toll fand und ja, so ein bisschen nerdig unterwegs. Ich habe dann 2019 in Hamburg meinen Abschluss gemacht, habe da an der Uni Hamburg meinen Master abgeschlossen und dann schon ein paar Jahre vorher, also vor dieser 2017er Krypto-Hype so richtig losging, war ich schon sehr fasziniert davon, habe mich mit Bitcoin beschäftigt und auch mit anderen Kryptowährungen und habe dann aber nur so kleine Beträge mal investiert oder so und habe dann aber schnell gemerkt, ja, das ist so ein richtiges Rabbit Hole, wie man sagt. Also ich habe da sehr viele Stunden investiert, wollte auch gerne damit arbeiten. Und als ich mein Studium dann 2019 fertig hatte, da hatte ich die Gelegenheit in DLT, also so Distributed Ledger Technologies, Forschungszentrum an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg zu forschen. Und da das Blockchain-related war, habe ich gesagt, ja, das ist ziemlich cool. Hab mir aber da nur eine halbe Stelle geben lassen, das ist ja auch häufig so in den Unis. Wer wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, der kennt das, gibt's oft nur halbe Stellen. Und die andere Wochenhälfte habe ich dann immer damit verbracht, so in Coworking Spaces rumzuhängen, weil mich die Startup-Welt sehr fasziniert hat. Und es hat auch gar nicht lange gedauert, da habe ich dann ein paar Kontakte dort gefunden und Leute kennengelernt, die auch im Blockchain-Space unterwegs sind, die auch Fulltime dort arbeiten. Und letztendlich bin ich dann bei der Blockchain Founders Group gelandet und bin jetzt Head of Product und Co-Founder von Basenote und bin super glücklich. Ich glaube, dass es der Traum für viele Menschen ist, Vollzeit im Kryptobereich oder im Blockchain-Bereich zu arbeiten. Und ich konnte das jetzt schon realisieren und bin sehr, sehr glücklich darüber. Ja, das so ein bisschen vielleicht zu mir.
Ja, ich meine, da gibt es auch sicherlich Überschneidungen zu nehmen, was wir beide eigentlich von der Historia gemacht haben. Ich komme auch nicht wirklich aus dem Coding-Hintergrund. Ich habe ja einen BWL-Hintergrund jeweils an der WAU Bachelor und Master gemacht. Und für mich war immer schon die Technologie so faszinierend, weil sie einfach so viel Freiheit wieder den Endnutzern der Technologie zurückgibt. Das heißt, durch Desintermediation, durch wenige Anforderungen an Vertrauen an sich in zentrale Akteure, fand ich schon immer sehr interessant. Und deswegen das, was du ja auch gesagt hast. Es ist an sich schon ein Traum, in dieser Technologie arbeiten zu dürfen, wenn man halt davon überzeugt ist. Jetzt aber die Frage, was machen Leute, die von Cryptocurrencies und Digital Assets noch gar nichts gehört haben? Also wir haben in den letzten Jahren einen extremen Zuwachs im Interesse gesehen, also jetzt nicht nur der 2017er Hype, sondern auch die letzte Hype-Phase. Was würdest du sagen, welche Gruppen nutzen eigentlich digitale Assets bzw. Cryptocurrencies? Und warum machen die das?
Ja, das ist eine gute Frage. Und dieser Markt an Leuten, die in Cryptocurrencies, und ich werde jetzt vorrangig auch Bitcoin erwähnen, weil ich ein bisschen zu Bitcoin-Maximalismus neige, da gibt es ganz unterschiedliche Motivationen. Das ist eine sehr heterogene Gruppe. Und Zum einen gibt es die Leute, die hier in der westlichen Welt unterwegs sind und die einfach ein bisschen mehr Risiko vielleicht in ihr Portfolio reinnehmen möchten und dann sagen, okay, ich kaufe jetzt Bitcoin und ich sehe da sehr großes Upside-Potential und ich möchte einfach investieren und mein Geld vermehren. Es gibt aber auch viele Menschen, die vielleicht in so Schwellenländern leben. Sehr schönes Beispiel, was ich vor kurzem auch gelesen hatte, in der Türkei beispielsweise, ist das Transaktionsvolumen für Cryptocurrencies um mehr als das Zehnfache gestiegen in diesem Jahr. Und das ist halt ein ganz anderes Investitionsmotiv, was solche Leute haben. Die wollen halt Inflationsschutz. Die merken, dass die Währung, die sie haben, und ich mache das manchmal aus Spaß, kann ich auch mal empfehlen. Schaut euch einfach mal so Schwellenländerwährungen an. Kann man so auf Finanzseiten finden, wie sie gegen den Dollar oder gegen Gold performen. Und da sieht man halt, wie heftig die Leute dort eigentlich unter der Inflation leiden müssen. Und für die ist das halt eher finanzielle Selbstverteidigung, nenne ich das jetzt mal, dann in Bitcoin zu investieren. Also ganz unterschiedliche Motive, glaube ich, die Menschen dazu bringt, sich damit zu beschäftigen.
Erst, wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen darf. Das heißt, im Westen, wo wir halbwegs stabile Währungssysteme haben, natürlich haben wir auch jetzt in den USA sehen wir nicht extreme Inflationszahlen, aber im Kontext zu den letzten Jahren schon große Veränderungen in der Geldmenge und dementsprechend auch in der Inflation. In westlichen Ländern ist es normalerweise noch so, dass dort es als Werterhaltungsmittel genutzt wird, im Long Run. Ja, das heißt, wir reden von einem Investment zum Beispiel in Bitcoin. Und nochmal dazu als kleinen Einschub natürlich, wenn wir hier bestimmte Cryptocurrencies oder digitale Assets erwähnen, heißt das natürlich nicht, dass es eine Kaufempfehlung ist. Also allein die Nennung ist natürlich in dem Fall keine Kaufempfehlung.
Natürlich.
Das als kleinen Einschub immer, das ist bei Podcasts immer recht wichtig, das so zu machen. Also in der westlichen Welt eher zum langfristigen Werterhalt, also als Investment. Und in Schwellenländern, zweite, dritte Welt, schon wirklich als kurzfristigen Werterhalt, weil zum Beispiel die Inflation kurzfristig so hoch ist, oder weil beispielsweise die Zahlungsbedingungen mit Geld, also die Währung zum Beispiel eingeschränkt sind. Das ist wahrscheinlich eine gute Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast, oder?
Ja, also das sind so ein bisschen die Investmentmotive. Und natürlich gibt es dann auch noch andere Gründe, wie zum Beispiel finanzielle Restriktionen. Also das kennen wir dann zum Beispiel aus Ländern, die nicht so an das internationale Zahlungsnetzwerk angeschlossen sind, wo ja der Dollar sehr dominant ist. Also es gibt sehr viele Motive. Aber wir wollen jetzt ja nicht auf, das ist wieder eine ganz andere
Ja, ich glaube,
große.
da könnten wir stundenlang drüber reden, ja.
Ja, ich glaube, da verlieren wir uns da drin, aber wir können festhalten, dass es sehr, sehr diverse Motivationen dafür gibt,
So, und
sich mit
jetzt,
digitalen Assets zu beschäftigen.
genau, wenn ich jetzt diese Motivation habe, was macht eigentlich Basenote und wofür würde Basenote für mich jetzt als Konsumenten überhaupt in Frage kommen?
Ja,
Welche
das ist
Rolle spielt
eine
also?
gute Frage. Also, genau, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich der Co-Founder von Basenote bin. Basenote, also die Idee dafür ist so vor ungefähr einem Vierteljahr entstanden. Und wir haben uns damit beschäftigt, was eigentlich so die Zukunft der Arbeitswelt so ein bisschen ist. Und da sehen wir den Trend, dass es Richtung Freelancing geht. Also immer weniger dieses ganz traditionelle, ich habe meinen Job und den habe ich von, wo ich 16 bin, bis ich dann irgendwie in die Betriebsrente gehe im Alter, sondern es ist viel flexibler. Unsere ganze Welt wird ja schnelllebiger und wir müssen auch damit klarkommen, dass der Arbeitsmarkt auch flexibler und schnelllebiger wird. Und das ein Symptom davon oder eine Manifestation davon ist halt, dass Freelancing ansteigt. Und Freelancer haben sehr viele Motivationen dazu, auch Cryptocurrencies vor allem zu verwenden. Also vielleicht jetzt nicht der deutsche Freelancer, der hier auch für kostenlos, also für 0 € eine Banküberweisung einfach machen kann und die ist auch in ein paar Tagen da. Wobei das eigentlich auch schon ja ein bisschen kritikfähig ist, dass wir in Deutschland ein paar Tage auf eine Überweisung von vielleicht 20 € warten müssen. Aber okay, wir haben eigentlich nicht das Problem. Doch wenn man sich den Freelance-Markt anschaut, dann sieht man, dass sehr viele Freelancer vor allem in den Emerging Markets unterwegs sind, also in Südostasien, Südamerika, gerade dort, wo wir gerade diese aufstrebenden Ökonomien sehen. Die Auftraggeber sitzen aber vielleicht oft auch in der westlichen Welt, also Deutschland, Frankreich oder Nordamerika. Und jeder, der schon mal international eine Zahlung geschickt hat, der weiß, dass es ziemlich teuer sein kann. Also mit einem normalen Banktransfer, dann sind wir locker mal bei $10, wenn wir zwischen Kontinenten Geld hin und her schicken möchten. Wenn wir so Payment-Anbieter nehmen, wie PayPal oder Transferwise, das kostet meistens immer noch so $2, $3. Und dann haben wir wieder einen neuen Nachteil, nämlich dass die Zahlung angefochten werden kann. Also gerade so Geschichten, solche Second Layer Payment-Anbieter wie PayPal oder ähnliche, die haben sehr gut ihr Geschäftsmodell darauf ausgerichtet, dass sie für die Käufer sehr attraktiv sind durch Käuferschutz. Aber wenn man am Receiving End, also wenn man derjenige ist, der das Geld bekommt, dann ist es gar nicht mehr so toll, weil das dann auch mal eingefroren werden kann oder so. Und wenn ich die Blockchain verwende, um jetzt den Bogen zu schlagen, dann habe ich dieses Problem nicht. Ja, wenn meine Transaktion in einem Block ist und vielleicht auch noch von zwei, drei Blöcken bestätigt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das nochmal jemand irgendwie anzweifeln könnte, dass mir diese Coins gehören. Und für Freelancer ist das sehr attraktiv, dieses direkte Settlement, auch die geringen Kosten und dass es relativ schnell geht. Also abhängig davon, welche Blockchain ich natürlich verwende. Aber wenn ich heute mir die Ethereum Gas Fees anschaue, dann kann ich für vielleicht 20, 30 Cent beliebige Beträge ans andere Ende der Welt schicken. Und das ist schon sehr attraktiv. Wir haben also immer mehr Freelancer, die das wirklich erkannt haben und die vielleicht auch gar nicht so unbedingt einen festen Wohnsitz haben, sondern so ein bisschen zu Digital Nomads werden und nicht überall gleich ein Bankkonto eröffnen wollen und deswegen einfach eine Wallet verwenden. Und die brauchen halt auch Accounting. Also mit Accounting, also das ist Wort ist immer so ein bisschen vorbelastet. Ich will auch gar nicht das deutsche Wort Buchhaltung verwenden, weil es klingt so ein bisschen trocken und man denkt dann gleich an irgendwie so eine Accounting-Software aus den 90ern, wo alles noch so grau ist und auch dieses, selbst die recht guten Accounting-Softwares von heute, wie die großen Namen, so LexOffice und Co., die sind doch recht kompliziert und man denkt immer irgendwie gleich daran, den DATEV-Export für seinen Steuerberater zu machen. Aber Accounting in seinem eigentlichen Sinne, also im Wesen, ist eigentlich viel einfacher. Es geht nur darum, wie viel Geld gebe ich aus, was sind meine Einnahmen, ich möchte das gegenüberstellen, ich möchte vielleicht wissen, wie viel Geld ich im letzten Jahr verdient habe oder wer meine Hauptgeldgeber sind und vielleicht auch ein bisschen extrapolieren, wenn ich so weiterarbeite, wo stehe ich dann in einem Jahr. Also ganz einfache Features, die man sich wünscht. Und genau das wollen wir mit Basenode einfach für die Freelancer schaffen. Ja, so, jetzt habe ich ziemlich lang geredet.
Genau. Ich wollte einmal noch dazwischen grätschen. Als du gesagt hast, dass die Blockchain ermöglicht ist, dass diese Transaktionen auf jeden Fall durchgehen, dass sie nicht anfechtbar sind. Ich glaube, da sind wir bei einem sehr zentralen Punkt, was die Blockchain anders macht, zum Beispiel im Vergleich zu zentralisierten Lösungen. Kannst du darauf nochmal ein bisschen eingehen, insbesondere wenn wir uns über die Schwellenländer unterhalten, wenn wir uns über zum Beispiel unbanked people unterhalten. Wo ist der jetzt der konkrete Vorteil der dezentralen Lösung, um Geldtransfer durchzuführen, im Vergleich zu zu der zentralen Lösung? Nur, dass unsere Hörer das noch einmal noch mitbekommen.
Ja, also wir müssen, wenn wir uns das mal anschauen, haben wir unser traditionelles Bankensystem und das ist ein sogenanntes Permission-System. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Erlaubnis von irgendeiner Art von Autorität, um daran teilzunehmen. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, ich öffne jetzt eigenmächtig ein Bankkonto, sondern ich muss zu einem Dienstleister gehen, zu irgendeiner Bank, die reguliert ist, die irgendwelche Lizenzen braucht, um zu operieren. Und die sagt dann, alles klar, gib mir XYZ, wir wollen vielleicht deine Einkommensnachweise sehen oder deinen Ausweis, deinen Wohnsitz. Die wollen diese Infos haben und dann kriegst du wahrscheinlich ein Bankkonto. Also wir als hier in Deutschland, in Mitteleuropa, für uns ist das meistens nicht so schlimm, obwohl es auch hier Leute gibt, die einfach kein Bankkonto kriegen. Ne? Das ist auch ein Problem. Aber in anderen Teilen der Welt ist das noch viel, viel aufwendiger und das ist nicht so selbstverständlich. Und dem gegenüber steht jetzt ein Permissionless System. Also ich nehme jetzt mal Bitcoin als Beispiel, exemplarisch. Da kann jede Entität, und das muss noch nicht mal ein Mensch sein, das kann zum Beispiel auch eine Maschine sein oder irgendein Internet of Things Gerät, kann eine Wallet besitzen, einfach indem es sich im Netzwerk autorisiert über sein also über sein Private Key, über den Schlüssel und kann sagen, das hier sind meine Assets und jeder kann das sofort verifizieren und keiner kann mich aufhalten, diese Assets zu zu verwenden, also damit eine Transaktion zu machen. Und das sind einfach zwei sehr verschiedene Systeme, die hier gerade aufeinander prallen. Und wenn man sich das mal so vorstellt, ist das eine super interessante Zeit, in der wir leben, dass wir das beobachten können. Also, um jetzt zur Frage zurückzukommen, dass es praktisch der Vorteil ist, dass bei einem dezentralen System ich keine Erlaubnis brauche und es damit sehr viel inklusiver ist für die ganzen Teilnehmer und sehr viel einfacher. Es gibt keine Barrieren für die Teilnahme an diesem System. Und das ist der große Vorteil. Keiner kann mich aufhalten, Geld zu versenden, und keiner kann es mir, kann mich zensieren.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eines der sehr großen Buzzwords der letzten zwei, drei Jahre nutzen, die Blockchain ist eigentlich eine Möglichkeit, den Wertetransfer zu demokratisieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das ist eins dieser großen Buzzwords. Das kann man tatsächlich so sehen. Denn demokratisch heißt ja in diesem Sinne einfach nur, dass irgendwie sich Menschen auf etwas einigen, auf so eine Art Konsens. Ja, und das machen wir in der Demokratie hier in einem Nationalstaat vielleicht oder in Deutschland. Aber wir machen das genauso auf der Blockchain. Und da einigt man sich halt nur darauf, welche Transaktionen haben stattgefunden. Also was ist passiert? Ja. Und wenn genug Menschen sich einig sind oder genug Nodes in dem Netzwerk, also Netzwerkknoten, das bestätigen, dann ist das sozusagen die Wahrheit und dann sind diese Transaktionen in der Blockchain. Also in dem Sinne kann man sagen, das ist eine Demokratisierung der Finanzwelt, ja.
Jetzt unterhalten wir uns teilweise über verschiedene Systeme und über die Schwellenländer, die zweite und dritte Welt, wo es schon recht viel Anwendung gibt. Aber auch die erste Welt, wo es mittlerweile auch so ein gewisses Nischenthema ist, meines Erachtens. Erste Frage ist, siehst du das genauso? Ist es gerade hier noch ein Nischenthema, obwohl gerade die Nachfrage natürlich quasi in den Himmel schießt, wenn man das so sagen möchte?
Ja, also vielleicht vorneweg, ich mag diese Unterteilung gar nicht so sehr in die erste Welt und zweite Welt und so weiter. Ich glaube, dass wir in einer globalisierten Welt leben und dass halt die Menschen und vor allem auch das Kapital einfach dahin geht, wo es am besten behandelt wird. Und das ist halt durch Bitcoin und durch gerade auch durch die Mobilität, die wir erreicht haben. Also einmal die Mobilität der Menschen. Es ist sehr viel günstiger umzusetzen und sehr viel einfacher, vielleicht in einem anderen Land heute zu leben, als es noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Nicht zuletzt durch günstige Flüge oder solche Sachen wie E-Citizenship, was wir in Estland zum Beispiel sehen. Und die Mobilität von Kapital. Ja, also mit Cryptocurrencies kann ich mir einfach 12 Wörter merken und dann setze ich mich in Flieger und habe mein gesamtes Vermögen einfach in meinem Kopf. Und wenn ich in einem neuen Land gelandet bin und dort dann lebe, dann habe ich mein Geld einfach immer dabei. Und das macht Kapitalsverkehrskontrollen fast unmöglich. Das ist natürlich auch ein Risiko und viele sehen das nicht gern, aber es ist letztendlich finanzielle Freiheit.
Ja, ja. Wie ist deine Prognose? Wird es zum Beispiel in Deutschland, wenn wir uns über den deutschen Markt unterhalten, wird es dann ein Nischenthema noch bleiben für längere Zeit oder glaubst du, dass wir gerade vor einem Durchbruch stehen, dass private Akteure vermehrt Cryptocurrencies als Investment sehen oder sogar als Kryptowährungen in ihrem Alltag nutzen?
Ja, ich glaube, dass diese Krypto-Adoption immer so ein bisschen in Wellen geschieht. Das ist dem Netzwerkeffekt geschuldet. Und ich glaube, dass wir jetzt vor einer Welle von institutionellen Anlegern auch stehen, die bereit sind, einen Teil ihres Balance Sheets in zum Beispiel in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen zu tauschen. Und das kann man recht gut beobachten. Ich glaube, dass wir wieder so eine Art sehr starken exponentiellen Anstieg sehen werden, wie wir es auch schon 2017 erlebt haben. Und ich glaube, dass Bitcoin trotzdem immer noch ein bisschen Nischenthema sein wird. Jetzt sind wir mal ehrlich, das ist so ein bisschen aus der Nerd-Ecke entstanden damals. Ja. Und es ist immer noch nicht wirklich komplett im Mainstream. Was aber meiner Meinung nach was Gutes ist, weil so kann man sich immer noch früh genug sozusagen damit beschäftigen. Also man ist immer noch früh am Markt. Ja, man nimmt die Vorteile dieses Netzwerkeffektes noch mit, wenn man jetzt zum Beispiel als Firma einen Teil seiner Reserven in Bitcoin tauscht, weil je mehr Teilnehmer in dem Netzwerk dann tatsächlich dazukommen, also auch diese späten Adopter dann, und dann ist das nur günstig für mich, wenn ich früher dabei war. Also ja, genau. Ich glaube, wir sehen da noch sehr, sehr viel.
Woran glaubst du liegt es, dass Kryptowährungen immer noch ein nischiges Thema sind, oder digitale Assets, wie wir natürlich, das ist unser bevorzugter Begriff, Kryptowährungen sind ja, wenn man sich die ganze Anwendungspalette von diesen digitalen Assets anguckt, nicht unbedingt der adäquate Begriff. Woran glaubst du, dass das immer noch ein Nischenthema ist?
Ja, vielleicht noch kurz zu den digitalen Assets. Also das stimmt schon. Also dieser Begriff Kryptowährung ist ein bisschen schwierig manchmal. Ein Asset ist ja einfach irgendwas von Wert, was ich vielleicht mit jemandem tauschen möchte. Und ein digitales Asset kann ja auch mein PayPal-Account sein oder so. Da liegen ja auch digitale Euros letztendlich rum, so ein bisschen. Deswegen sage ich immer gerne dann vielleicht digitale Token oder sowas in der Richtung, um dann klar zu machen, es handelt sich dabei um etwas, das von der Blockchain-Technologie abgesichert wird. Aber deine Frage ging jetzt dahingehend, kannst du die vielleicht nochmal genauer formulieren, also wie es mit der Adoption weitergeht?
Genau, wie es damit weitergeht und welche quasi Roadblocks wir gerade noch haben, wo am nächsten es gerade noch als Nischenthema wahrgenommen wird.
Ja, also ich glaube, sehr viele Leute sehen Bitcoin und andere Krypto- oder sagen wir mal Token-basierte Assets als Spekulationsobjekt. Und das kann man denen auch gar nicht übel nehmen, weil man natürlich, wir sind mit diesem Papiergeldsystem aufgewachsen und jegliche Produkte und Dienstleistungen sind einfach in Euro und in Dollar eingepreist. Und wenn man sich dann den Bitcoin-Preis anschaut, dann denkt man, wow, das ist ja super volatil. Ja. Und das stimmt auch. Ja, also es ist tatsächlich volatil, und für Leute, die sehr risikoavers sind, was die meisten Menschen, glaube ich, sind, ganz besonders hier in Deutschland, da ist das natürlich abschreckend. Ja. Wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, merkt man aber, dass die Upside, also das, was da an Renditechancen drinsteckt, langfristig gedacht. Also nicht, wenn ich jetzt ein Anleger bin, der irgendwie in Monaten und Wochen denkt, dann würde ich davon abraten. Aber wenn man in Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten denkt, dann ist da eine wahnsinnig große Renditechance drin, und dann ist es überhaupt nicht mehr so risikoreich. Aber ich glaube, dass das halt viele Menschen noch nicht so sehen. Die zoomen nicht so weit raus. Bitcoin ist auch noch sehr jung. Und ich denke, mit jedem Tag, wo Bitcoin weiter existiert und nicht gestorben ist, in Anführungszeichen, also wo Bitcoin noch nicht irgendwie gehackt wurde oder es einen Fehler gab im System, mit jedem Tag wird die Blockchain sicherer, und mit jedem Tag wird die Timeline länger, auf die man zurückblicken kann. Und ich denke, dann werden auch mehr Menschen irgendwann diesem neuen Asset-Typ ihr Vertrauen schenken.
Ja, ich kann da nur irgendwo zustimmen. Ich denke nicht, dass es jetzt sinnvoll ist zu sagen, ich investiere auf Wochenbasis als Spekulation, sondern so wie ich es persönlich sehe, ist halt mein Vertrauen in die Technologie an sich. Das ist jetzt auch nicht unbedingt an einen speziellen Token, an einen speziellen digitalen Asset gebunden, die ich denke einfach, dass die Technologie ein Potenzial hat, viele Prozesse zu revolutionieren. Und deswegen denke ich, dass wir dort auch in Jahren und auch in Jahrzehnten denken können und müssen, wenn wir dort Investmententscheidungen treffen. Welche Entwicklung, die derzeit passiert im Crypto-Space, siehst du mit dem größten Interesse?
Ja, da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, die ich auch verfolge. Also zum einen gehöre ich natürlich zu den Leuten, die ganz allgemein Bitcoin sehr gern verfolgen und ständig auch mal auf den Preis schauen und sowas. Also da bin ich auch einer dieser Menschen. Aber letztendlich ist das gar nicht so wichtig. Und was ich mir auch gerne anschaue, sind die Entwicklungen der Zentralbanken im Hinsicht auf Central Bank Distributed Coins. Ja. Das ist vor allem für uns, für Basenode, interessant, weil wir ja kein Fiat-Accounting anbieten. Also wir bei Basenode haben ja eine Lösung gebaut, die wirklich für Leute gemacht ist, die sagen, ich möchte hauptsächlich meine Kryptowährung als Zahlungsmittel verwenden und auch um damit ja, von meinen Kunden bezahlt zu werden als Freelancer. Und die haben vielleicht gar kein traditionelles Fiat-Konto. Und wenn jetzt die Central Bank Distributed Coins kommen, und das ist auch so ein bisschen unsere Wette, dann habe ich eine Möglichkeit, trotzdem digitale Euros oder digitale Dollars in einer Wallet zu halten, die wir dann auch ohne weiteres in Accounting-Lösungen wie Basenode integrieren können. Und dann kann ich wirklich diesen Schritt gehen und brauche vielleicht kein traditionelles Bankkonto mehr, sondern kann sagen, ich habe hier meine Wallet vielleicht von der Zentralbank, wo meine Euros drin sind und die sind da sicher. Und ich habe auch meine Wallet, wo meine Bitcoins drin sind oder meine Ether. Und das alles führe ich dann zusammen, vielleicht in so einer Software wie Basenode, wo ich dann einfach den Überblick habe über meine ganzen Assets.
Klar, spannend. Sag uns doch, bevor wir dieses Interview beenden, unsere erste Folge beenden, wo kann man dich finden? Wo kann man Basenode an sich finden? Wo kann man mehr erfahren?
Ja, also da muss ich gleich einen kleinen Disclaimer machen. Basenode ist noch in der Entwicklung. Also wir suchen immer noch Beta-Tester, aber wir haben das Produkt noch nicht fertig. Wir sind ungefähr so 8 bis 10 Wochen von der Fertigstellung der Beta-Version entfernt. Man findet uns auf basenode.io, alternativ auch gerne auf LinkedIn oder Twitter, einfach mal basenode.io eingeben. Da findet man uns dann. Und wer Lust hat, das Produkt mitzugestalten, wir haben einen sehr agilen Entwicklungsprozess und wir hören auch wirklich zu, wenn hier jemand ein Freelancer ist, der hauptsächlich Kryptowährung verwendet als Zahlungsmethode, dann sind wir bereit, sogar $20 in Ether zur Verfügung zu stellen. Also wir bezahlen euch auch dafür, wenn ihr ein Interview mit uns führt. Ja. Und ja, ich hoffe, wir bekommen jetzt viel Traction und danke, dass ich hier sein durfte, Felix.
Perfekt. Also ich danke dir fürs Gespräch. Wir haben immer ein großes Bedürfnis, mit Experten zu reden, um auch einfach das Thema Cryptocurrencies für viele Leute zugänglicher zu machen und einfach dieses große Mysterium Schritt für Schritt halt zu lüften. Deswegen danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche noch alles Gute, toi 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 mit Basenode. Und ich danke allen Zuhörern, dass sie uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir sind dann nächste Woche wieder dabei mit einem weiteren Experten. Und bis dahin, alles Gute.
Ciao.